Über ein besonderes Thema sprechen. Und zwar war ich ganz überrascht, als ich heute Morgen auf WhatsApp gesehen habe, was Andreas da eingestellt hat. Vielleicht hat das der eine oder andere von euch gesehen. Ich möchte heute über das Thema Liebe deinen Nächsten sprechen. Und dazu ein kleiner Rückblick. Vor 7 Wochen, am 6. Juni, habe ich über das Thema Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften, mit deinem ganzen Verstand und so weiter gesprochen. Und wir haben uns gefragt, wie kann man das umsetzen? Ich möchte das hier nochmal eben kurz einblenden, dass wir den Text nochmal eben kurz in Erinnerung haben. Da ist der Text, lesen wir ihn mal gemeinsam. Hintergrund war ja, dass Jesus von einem Schriftgelehrten gefragt wurde, sag mal, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Und dann sagt Jesus, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und wenn man das so liest, dann sagt man, oh wei, das ist ganz, ganz schwer umzusetzen. Denn wie soll ich mein Herz, meine Seele, mein Denken und so weiter dazu bewegen, Gott von ganzem Herzen zu lieben? Darauf haben wir eine Antwort gesucht. Aber vielleicht nochmal die Antwort erinnert. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und Jesus hat ganz klar die Liebe, die wir zu ihm haben, daran gemessen, wie unsere Werke sind, was wir tun. Und das ist die einzige Chance, das, was wir hier eben gelesen haben, auch auszufüllen. Denn nochmal, ich kann meine Gefühle, mein Denken und so weiter nur ganz, ganz schwer beeinflussen. Also wir sehen hier eine ganz praktische Anleitung. Und das Gespräch war aber nicht zu Ende. Der Schriftgelehrte, der hat ja gefragt, was ist das höchste Gebot? Und Jesus sagt, das erste, da geht es um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und wenn wir uns an die Gebote erinnern, gibt es einen weiteren Bereich, der regelt die Beziehungen der Menschen zueinander. Und da macht Jesus Folgendes, er sagt, und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Ja, das ist das Wort Gottes, der Text, der uns heute Morgen interessiert. Es geht also um die Liebe zu unserem Nächsten. Und als ich das so vorbereitet habe, habe ich gedacht, muss man darüber überhaupt sprechen? Die meisten von uns sind doch gestandene Christen, sind erfahren, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und dann stellt sich ja die Frage, müssen wir überhaupt über das Gebot sprechen? Nun, machen wir mal Folgendes. Die meisten von uns fahren ja Auto, ne? Und ich gehöre zu denen, die sich manchmal darüber ärgern, wenn vor mir jemand so langsam fährt. So als wenn er mit der Kraft des Scheibenwischers fährt. 42,5 in der Stadt, ne? Wo man 50 fahren darf. Und an der nächsten Ampel hat er das so eilig, dass ich erst bei dunkelgelb losfahren kann. Das ist so eine Voraussetzung, ne? Den Nächsten zu lieben, oder? Und dann gucken wir auf das Autokennzeichen. OHZ, Opa hat Zeit. Ne? So, Spaß beiseite. Spaß beiseite. Ich wollte nur sagen, es gibt im Alltag Situationen, die laden uns nicht gerade dazu ein, unseren Nächsten zu lieben. Und jetzt steht die Forderung im Haus, du sollst deinen Nächsten lieben. Und da steht, du sollst. Jetzt sind wir ja als Christen ganz erfinderisch. Wenn wir etwas in der Bibel lesen, was uns herausfordert, was machen wir dann gerne? Wir stellen die Frage, gilt das denn überhaupt für uns? Nun, ich möchte es kurz machen. Da steht, du sollst. Ich habe es noch mal betont. Na, da haben wir es. Nee, das war zu viel. Da haben wir es. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es sind nur 8 Worte, ein kurzer Satz und dann wollen wir uns mal damit auseinandersetzen. Wenn wir über Lieben sprechen, dann denke ich, es ist in der heutigen Zeit wichtig, einmal zu definieren, was ist überhaupt Liebe? Das Wort Liebe unterliegt fast einer Inflation. Man kocht mit Liebe und so weiter, alles Mögliche. Aber was ist wirklich damit gemeint, wenn in der Bibel steht, du sollst deinen Nächsten lieben? Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der sich mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Ist es damit gemeint oder damit getan, dass ich zum Beispiel gute Gefühle für jemanden habe oder dass ich jemanden mag oder dass mein Herz höher schlägt, wenn ich jemanden sehe? Kann das sein, dass meine Empfindungen dabei eine Rolle spielen? Ich habe darüber mal nachgedacht, das wäre schlimm. Ich glaube, dann könnten wir das Gebot nie erfüllen, weil wir ganz, ganz lange daran arbeiten müssten, dass meine Empfindungen zu meinem Nächsten sich ändern. Ne? Und das kann nicht laufen, das sehen wir. Ne? Also, es geht wohl in eine andere Richtung. Es spielt also keine Rolle, ob jemand sympathisch ist, ob ich jemanden mag oder nicht. Die Herausforderung besteht einfach darin, zu lieben. Und jetzt gibt es ja Menschen, da hat man den Eindruck, dass die alles Mögliche unternehmen, nur dafür, dass man sie nicht mag. Ne? Und auch in der Bibel lesen wir das, dass die Ansehung der Person sogar Sünde ist. Das schreibt der Apostel Jakobus. Und ich denke mal, jetzt müssen wir uns einfach darunter beugen, dass die Forderung, den Nächsten zu lieben, oder dass das die Liebe nicht davon abhängig ist, was wir für jemanden empfinden. Das muss man sich erstmal reinziehen, nicht? Weil wir ja eigentlich anders gepolt sind. Okay, es geht aber darum, dass die Liebe erkennbar sein soll. Das wissen wir alle. Das sagt uns schon der Verstand. Was würde es jemandem nützen, wenn ich ihm immer wieder sage, wie gerne ich ihn habe, wie ich ihn liebe und meine Taten etwas ganz anderes ausdrücken? Wenn wir das untersuchen, kommen wir ganz schnell zu dem Ergebnis, dass unsere Liebe daran gemessen wird, was wir tun. Praktisch unsere Werke in Bezug auf Liebe. Ich werde das nachher noch ein wenig beleuchten. Liebe zieht also Taten nach sich. Es ist also genauso wie bei dem ersten Teil, den wir vor 7 Wochen beachtet haben, dass unsere Liebe zu Gott an unseren Taten gemessen wird. Und jetzt kommt die nächste Frage. Da steht ja, du sollst deinen Nächsten lieben. Und ich habe das Wort Nächster sogar extra fett gedruckt. Und jetzt taucht ja die Frage auf, wer ist eigentlich mein Nächster? Aber ich möchte noch eine andere Frage vorweg klären. Wen sollen wir eigentlich alles lieben? Wer ist Empfänger unserer Liebe? Jetzt sagt man ganz klar, ja, da steht ja der Nächste. Okay, den hätten wir schon. Ne? Es geht, wie man das auch sieht, um 2 oder 3 Personen dabei. Wie gesagt, wie man es sieht. Ich könnte sagen, ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst, also der Nächste, die eine Person, ich. Ne? Ich soll ja lieben, wie ich mich selber liebe. Und dann ist da noch jemand, der versteckt, hätte ich beinahe gesagt, im Text nicht auftaucht, der auch Empfänger unserer Liebe ist. Das werde ich am Ende nochmal aufdröseln. Ja, also, es geht dann natürlich auch um die Frage, wer ist überhaupt mein Nächster? Und diese Frage, das wissen wir alle, die wir Bibel lesen, die ist mindestens 2000 Jahre alt. Ich möchte mal ein Beispiel dazu bringen. In der Zeitung habe ich gelesen, dass in Niedersachsen eine Person, ich glaube, es war eine Frau, sie muss hier so aus unserer Gegend kommen, Stade, Bremervörde oder so die Ecke, ne? Die hat 36 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Schön, ne? Möge es ihr zum Segen sein. Und jetzt nehmen wir mal an, wenn ich 36 Millionen Euro kriege, nichts dafür tue, dann wäre es ja eine Kleinigkeit, mal 1 Million zu spenden, ne? Und nehmen wir mal an, diese Person sagt sich, ich möchte jetzt den Leuten etwas Gutes tun. Sie nimmt 1 Million, lässt sich diese Million in 10-Euro-Scheinen auszahlen. Dann kriegt sie, haben wir schon gerechnet, ne? Wie viel? 100.000 10-Euro-Scheine. Und jetzt geht diese Person damit zum Bahnhof. Und jeder, der vorbeikommt, kriegt einen 10-Euro-Schein. Wäre das sinnvoll? Ich denke, wenig. Denn ganz viele Leute, die da vorbeigehen, brauchen den 10-Euro-Schein gar nicht. Den nehmen die einfach nur mit. Ne? Und deshalb ist es nicht unwichtig, mal darüber nachzudenken, wer ist der Nächste. Jetzt möchte ich auf ein Gleichnis eingehen, welches Jesus erzählt hat. Und zwar unmittelbar im Anschluss an den Text, den wir auf der Folie davor gelesen haben, hat Jesus das bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. Ich möchte das mal eben ganz kurz skizzieren. Jesus sagt, ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho. Ich habe mal auf der Karte geguckt, das ist ungefähr ein Tagesfußmarsch. Ne? Ist nicht so weit, ein Tag war er unterwegs. Und was passiert? Dieser Mann wird überfallen, vielleicht war er ein Kaufmann, ne, dass man gedacht hat, okay, da ist was zu holen. Der wurde überfallen, es wurde ihm nicht nur sein Geld weggenommen, er wurde schwer verletzt und blieb am Weg liegen. Und jetzt kommen zwei Leute vorbei, von denen man ja eigentlich annehmen müsste, dass die sofort selbstlos helfen. Ein Priester geht vorbei, was macht der? Der sieht, wechselt sogar die Straßenseite und tut so, als wenn er ihn nicht sieht. Er geht vorbei. Etwas später kommt ein Levit, das ist also ein Tempeldiener, genau dasselbe, er geht vorbei. Und dann kommt ein Samariter. Und jetzt muss man wissen, dass die Samariter bei den Juden ganz schlecht angesehen waren. Die Juden wollten mit einem Samariter nichts zu tun haben. Und der hatte eigentlich keinen Grund, dem Verletzten, dem Überfallenen, der ja wahrscheinlich Jude war, zu helfen. Aber genau das hat er gemacht. Und jetzt sagt Jesus zu dem Schriftgelehrten Folgendes. Die Frage war ja, wer ist mein Nächster? Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Das gilt auch für uns, ne? Das gilt für jeden Menschen im Grunde genommen. Jetzt gibt es noch so eine Frage. War der Verletzte auch der Nächste für die Menschen, die ihn wahrgenommen haben? Denn es ist ja vorstellbar, wenn ich eine Tagesfußreise begehe, dann werde ich ja wohl nicht nur Räuber treffen und die beiden Leute, die an mir vorübergehen, den Priester und den Leviten. Ich kann mir gut vorstellen, dass der unterwegs auch noch vielleicht Bekannte getroffen hat, vielleicht einen kleinen Plausch gehabt hat. Der hat sicherlich andere Leute auch getroffen. Waren das in dem Sinne auch seine Nächsten? Die Frage möchte ich mal in den Raum stellen. Achten wir mal auf das, was Jesus hier erklärt. Interessant ist ja auch, wie Jesus das anpackt. Er klärt die Frage, wer ist der Nächste des Verletzten, des Überfallenen, aus dem Blickwinkel des Überfallenen, nicht aus dem Blickwinkel des Samariters, des Leviten oder des Priesters, sondern aus dem Blickwinkel dessen, der Hilfe braucht. Und Jesus stellt die Frage, wer war der Nächste? Und dann sagt der Schriftgelehrte, das ist noch ganz klar, doch derjenige, der Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Das heißt, in dem Sinne ist der Nächste derjenige, der Hilfe benötigt und dem wir helfen können. Ich sage ja eben, wenn wir mal daran denken, da sind auch vielleicht andere vorbeigegangen, als er noch nicht überfallen war. Das waren in dem Moment danach nicht die Nächsten. Der Nächste, nach diesem Wort, ist derjenige, der die Hilfe braucht und dem wir oder jemand helfen können. Das entnehme ich einfach daraus. Und ich habe das eben schon mit dem Beispiel von den 10-Euro-Scheinen angedeutet. Wir können nicht die ganze Welt lieben. Wir können nicht sagen, 7,8 Milliarden Menschen sind unsere Nächsten und denen zeigen und geben wir unsere Liebe. Würde doch nicht gehen, ne? die Mittel hätten wir nicht, die Möglichkeiten, die meisten sehen wir gar nicht. Es geht also dann darum, dass unser Nächster, wie ich schon sagte, einmal derjenige ist, der unsere Hilfe braucht und dem wir helfen können und natürlich derjenige, mit dem wir zu tun haben. Das wäre nach dieser, so sehe ich das, Definition einfach der Nächste. Und jetzt haben wir eben gesehen, dass Jesus uns auffordert, unseren Nächsten zu lieben. Und ich möchte hier mal so einen ganz kleinen Abstecher machen. Die Gebote, das wissen wir ja, gelten für alle Menschen, ne? Egal ob ich Christ bin oder nicht. Aber für Christen gibt es noch eine, sogar zwei Besonderheiten in der Bibel. Wir werden nochmal zusätzlich aufgefordert, unsere Geschwister, unsere Glaubensgeschwister zu lieben. Wissen wir alle, ne? Und ich habe mich gefragt, warum wird das noch extra von Jesus betont? Fällt das nicht unter die Kategorie Nächster? Schauen wir uns das an. Das war der falsche. Ich habe da mal einen Bibelvers, nein, zwei sind es, wo Jesus die Liebe zu den Geschwistern anspricht. Einmal sagt Jesus im Johannes-Evangelium Kapitel 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und dann, davor war das sogar zeitlich, Kapitel 13, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich habe mich gefragt, was ist denn die Voraussetzung dafür, dass wir einander lieben sollen? Ganz einfach. Es ist die Tatsache, dass wir Geschwister sind. Wir haben denselben Geist, wir haben denselben Herrn, wir gehören zusammen, wir sind eine geistliche Familie. Und da wäre es ja eigentlich gar nicht zu erwähnen, eigentlich ist das doch normal, ne? Aber Jesus betont hier ausdrücklich, das finden wir auch noch an anderen Stellen in der Heiligen Schrift, dass wir als Christen nicht nur gefordert sind, unseren Nächsten zu lieben, sondern uns auch untereinander als Christen auffallend lieben. Das ist sozusagen ein Erkennungszeichen, eine Besonderheit. Wenn ich darüber so nachdenke, wenn ich mir vorstelle, wir sind eine große Gruppe völlig unterschiedlicher Natur. Und ich bin überzeugt, dass einige von uns keine Gemeinschaft hätten, wenn sie nicht Jesus hätten, weil wir einfach so verschieden sind. Wahrscheinlich besteht bei der einen oder anderen Person vom natürlichen Empfinden her gar kein Anlass, aufeinander zuzugehen oder den Nächsten zu lieben. Aber weil wir zur Familie Gottes gehören, haben wir die Aufgabe, einander zu lieben. Und jetzt mal ehrlich, jeder möchte ja geliebt werden. Es ist nichts schöner, als festzustellen, ich werde von meinem Nächsten geliebt. Das ist etwas, ist fast ein Privileg. Und jetzt passiert leider sehr oft, gerade auch unter Christen, Folgendes, dass es irgendeinen Anlass gibt, der Sand ins Getriebe streut. Das ist meist nicht gewollt, aber es passiert. Und wir stellen auf einmal fest, der Bruder oder die Schwester war aber lieblos zu mir. Wir stellen vielleicht fest, wir wurden nur gebraucht. Und das kränkt irgendwo. Und das ist Sand im Getriebe. Und das kann dazu führen, dass unsere Liebe zum Nächsten abnimmt. Und das wäre tragisch. Und deshalb hat das durchaus seine Berechtigung, dass immer wieder gefordert wird, dass dieses besondere Liebesgebot für uns Christen gilt. So, jetzt mag jemand als Außenstehender sagen, oh, das ist aber schwer, Christ zu sein. Natürlich, Christ zu sein ist eine Herausforderung. Aber Gott hat etwas gemacht. Heinz hatte erst gebetet für die Opfer der Überschwemmungskatastrophe. Und das ist ja auch wirklich schlimm. Wir müssen wahrscheinlich mit 200 Toten rechnen. Das in einem Land, wo moderne Technik vorhanden ist und wo man eigentlich auf solche Sachen eingestellt sein müsste. Und was erleben wir? Wir erleben eine Welle der Hilfsbereitschaft. Und das sind nicht alles Christen, die da hinfahren und ehrenamtlich, ohne Bezahlung, auf eigene Kosten Hilfe leisten. Also auch Menschen, die nicht zu Jesus gehören, sind durchaus in der Lage, tätige Liebe zu praktizieren. Und was hat Gott jetzt bei uns gemacht? Gott hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. So steht es in der Bibel. Und wenn ich daran denke, als wir Christ wurden, als wir uns bekehrt haben, und hätte uns einer gesagt, du sollst deine Brüder und Schwestern lieben, was hätten wir gesagt? Also, dass du mir das sagst, das mache ich doch. Das ist auch automatisch, weil einfach Gottes Liebe, als wir die Wiedergeburt erfahren haben, in unser Herz ausgegossen worden ist. Aber trotzdem, ich sagte, das ist gefährdet. Und deshalb ist es wichtig, auch sich darauf zu besinnen und daran zu denken. Denn Gottes Wort hat ja auch den Sinn, den Zweck, uns zu korrigieren, uns zu fördern, damit wir wachsen, sagen wir so schön. Ja, kommen wir mal zur nächsten Person. Und da habe ich lange nachgedacht, ob ich mich da vielleicht verrannt habe. Und zwar steht da ja, wie dich selbst. Und ich mache das gerne so, wenn ich mich auf ein neues Thema einstelle, dass ich mal gucke, was sagen denn andere dazu? Und dann habe ich Folgendes festgestellt. Ich habe es nicht gezählt, eine ganze Menge Predigten gefunden, das kann man ja auf YouTube zum Beispiel. Ich habe eine ganze Menge Predigten gefunden, die Folgendes sagten: Du musst dich selbst lieben, damit du einen anderen lieben kannst. Fang an, dich selbst zu lieben. Nur dann kannst du einen anderen lieben und so weiter. Und dann werden Tipps gegeben, was man sich alles Gutes tun kann, denn lieben wäre ja auch Gutes tun, damit man das dann irgendwie weitergeben kann oder wie das auch gedacht ist. Irgendwie hatte ich damit ein Problem. Und zwar aus folgendem Grund. Mir musste nie jemand sagen, liebe dich selbst. Ich weiß nicht, ob dir das mal jemand sagen musste, aber ich bin so gepolt und ich denke, das gilt für die meisten Menschen, dass wir zuerst an uns denken, dass wir darauf achten, dass wir keinen Nachteil haben, sprich, dass wir uns lieben. Das liegt doch in unserer Natur, oder? Natürlich gibt es Menschen, die das nicht können. Es gibt Menschen, die sich sogar hassen. Das dürfen wir nicht ausblenden. Aber wenn das der Fall ist, dann ist das in meinen Augen krankhaft. Oder die hassen sich, weil eine Schuld vorliegt. Und wie kann man das heilen? Nehmen wir mal an, die Schuldfrage führt dazu, dass ich mich hasse. Dann hilft es mir doch nicht, dass ich anfange zu lernen, wie ich mich liebe. Dann muss die Schuld geklärt und vergeben werden. Und wenn die Schuld weg ist, dann ist das Problem wohl nicht mehr da, oder? Und das Gleiche ist, wenn ich krank bin, dann brauche ich Heilung. Ich will es kurz machen. Ich sehe diese Aussage, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, etwa so, dass Jesus, oder steht ja auch schon im Alten Testament in den Geboten so, dass Jesus praktisch sagt, ihr wisst doch alle, ihr liebt euch doch alle selbst. Das muss ich euch doch nicht erklären. Und weil ihr euch alle selbst liebt, ist das der Maßstab dafür, wie ihr den Nächsten lieben sollt. So sehe ich das. Also diese Aussage ist keine Aufforderung dazu, dass wir anfangen, uns weiß wie lange damit zu beschäftigen, dass wir uns endlich mehr lieben und uns Gutes tun. Das tun wir automatisch. Ich sage mal, das ist keine Sünde, sich Gutes zu tun, versteht mich nicht falsch. Wir tun uns automatisch Gutes, aber der Schwerpunkt dürfte darauf liegen, dass Jesus uns hier zeigt, so wie du dich selbst liebst, so liebe auch deinen Nächsten. Übrigens, die Menschen haben da einen ganz praktischen Spruch draus gemacht. Den finde ich nicht schlecht. Die haben gesagt, behandle deinen Nächsten so, wie du von ihm behandelt werden möchtest. Da können wir ja sagen, oder? Nicht verkehrt, ne? Aber nochmal ganz kurz, um das zu untermauern, was ich eben sagte. Ich habe lange auch in der Bibel geguckt, ob es in der Bibel eine Aufforderung gibt, dass wir endlich anfangen, uns selbst zu lieben. Ich habe immer nur das Gegenteil gefunden. Ich habe nur einen Vers, um es kurz zu machen. Die Zeit läuft ja. Ich habe nur etwas gefunden, wie Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt es und pflegt es. Mit anderen Worten, jeder Mensch liebt sich selbst. Und es gibt noch im Korintherbrief eine Stelle, die sagt, niemand suche das Seine, das an Gläubige gesagt, sondern jeder das des anderen. Und das würde Paulus doch nicht schreiben, wenn Leute da wären, die bevorzugt ihre eigenen Interessen verfolgen, weil sie sich lieben. Ja? Okay, machen wir es kurz. Also ich denke mal, die Aussage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dürfen wir so verstehen, das ist der Maßstab, wie wir andere lieben. Und jetzt habe ich gesagt, gibt es noch eine Person und die steht nicht im Text. Und die wollen wir jetzt mal suchen. Ich möchte noch mal erinnern an den 4. Juni. Also vor 7 Wochen haben wir uns ja mit dem Thema beschäftigt. Und dazu mal eine Erinnerung. Was sagt Jesus da? Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Haben wir eingangs schon gesagt. Und er sagt auch, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ein eigener Predigttext, ne? Eine eigene Predigtvorlage, wunderbar. Aber was erkennen wir hier? Wir erkennen, wenn wir unseren Nächsten lieben, dann erfüllen wir ja das Gebot unseres Herrn. Wenn wir uns untereinander lieben, dann erfüllen wir das Gebot unseres Herrn. Und was tun wir damit? Damit drücken wir unsere Liebe zu Jesus aus. Oder anders gesagt, damit lieben wir Jesus. Und ich denke, darauf kommt es an. Jesus ist unser Herr und er hat unsere erste Liebe verdient. Die steht ihm zu. Und hier haben wir einen Weg, um unsere Liebe zu Jesus zu zeigen. Ja, und jetzt möchte ich das nochmal ein ganz klein wenig untermauern. Und zwar, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, Jesus hat ja erst gesagt, liebe Gott und so weiter. Hat gesagt, das ist das erste Gebot. Dann sagt er, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und er sagt sogar, dass dieses zweite Gebot dem ersten vergleichbar ist. Was macht Jesus? Er stellt praktisch beide Gebote auf eine Stufe. Und das macht doch keinen Sinn. Auf den ersten Blick macht das keinen Sinn. Es geht doch darum, Gott als erstes zu lieben. Wie kann man den Knoten lösen? Ganz einfach, was ich gesagt habe. Wenn wir Jesu Gebote befolgen, dann lieben wir den, der die Gebote gegeben hat. Und damit wird das auf einmal klar. Deshalb hat Jesus das auf eine Stufe gestellt. Ich denke, keiner von uns, der sich darin übt, manchmal ist das ja auch Übung, ne? Manchmal fällt es ja nicht so einfach, seinem Nächsten oder seinem Bruder oder seiner Schwester Gutes zu tun. Besonders dann, wenn man von Menschen, von denen man eigentlich zuerst geliebt werden sollte, man von denen auf die Füße getreten wird. Das tut ja weh, habe ich schon gesagt, ne? Dann fragt man sich vielleicht, was habe ich davon? Oder? Nein, das machen wir nicht. Ne? Aber ich möchte es trotzdem zeigen, was wir davon haben. Und zwar finden wir das im letzten Buch der Heiligen Schrift. Nein, Entschuldigung, es steht nicht in der Offenbarung, es steht in Matthäus 25. Jesus sagt es und er spricht da das Gericht an. Dann sagt er, dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt? Oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem diesen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Auch hier sehen wir wieder ganz klar, Liebe drückt sich in Taten aus. Ach, ich habe es sogar unterstrichen. Das sollten wir noch mal kurz auf uns wirken lassen. Das ist gespeist, zu trinken gegeben, beherbergt, bekleidet, zu dir gekommen. Das alles sind Taten. Wir drücken unsere Liebe zu dem Nächsten, zu unseren Geschwistern, zu unserem Herrn, durch das aus, was wir tun. Und nur das haben wir in der Hand. Das können wir steuern und dafür sind wir verantwortlich. Und es gibt darauf eine Belohnung. Das finde ich auch gut. Gott ist gerecht und er wird das auch belohnen. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Ja, soweit die Gedanken zum Thema Liebe deinen Nächsten. Und Marlene hat es schon angekündigt, wir gehen jetzt einfach über zum Abendmahl. Ich muss es nicht betonen, das Abendmahl ist für Menschen, die zu Jesus gehören. Das heißt also für Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben, die seine Vergebung erfahren haben, die zur Familie Gottes gehören. Und jeder, der zur Familie Gottes gehört, der ist eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Da gibt es ja im Korintherbrief so eine Stelle von der Würdigkeit oder Unwürdigkeit, wo gewarnt wird, wer unwürdig ist, der soll das nicht, nein, Entschuldigung, wer das Abendmahl auf unwürdige Weise nimmt, der soll das besser nicht tun, sage ich mal mit meinen Worten. Und da wird ganz schnell draus gefolgert, ich bin ja unwürdig. Ja, wenn ich mich angucke, dann bin ich unwürdig. Aber wer ist unsere Würdigkeit? Das ist Jesus. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist der, der uns vergibt. Und wenn Jesus vergibt, dann ist das auch vergessen. Dann ist das wie ein weißes Blatt Papier. Da steht nichts mehr drauf. Und deshalb ist jeder eingeladen, der zu Jesus gehört, der darf auch am Abendmahl teilnehmen. Und ich möchte noch mal kurz in Erinnerung rufen, was der Apostel Paulus, der war ja nicht dabei beim Abendmahl, nicht, als Jesus das eingesetzt hat, der war unterwegs. Gestern lief im Bibel-TV so zwei Teile von Paulus. Ne? Und er war ja unterwegs, irgendwo. Und er hatte das Alte Testament und ich denke, er hatte vieles von dem, was wir heute im Neuen Testament lesen, vielleicht bruchstückhaft gehört. Und er hatte Offenbarungen gehabt. Und das Abendmahl war unserem Herrn so wichtig, dass er dem Paulus dazu eine Offenbarung gegeben hat. Und deshalb schreibt er, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch, wenn du mal die neue Folie einblendest, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. So, es geht darum, wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir daran denken, uns erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und das kann nur Dankbarkeit auslösen. Er hat uns von unserer Schuld befreit. Statt Hölle hat er uns den Himmel erworben. Er hat uns gerettet. Er hat alles für uns getan. Und das dürfte doch ein Grund sein, mit Freude das Abendmahl einzunehmen. Das Abendmahl ist in meinen Augen keine traurige Sache, sondern es ist ein Grund zur Freude, weil Jesus uns so sehr liebt und weil Jesus uns gerettet hat. So viel dazu. Und jetzt wollen wir ganz einfach das Wort umsetzen und wollen das Abendmahl feiern. Ihr kennt das ja, wie das läuft. Wir müssen ja leider Abstand einhalten.